Ich hätte gerne gestern Morgen bei einigen von euch Mäuschen gespielt in eurem Wohn- oder Esszimmer oder ich weiß nicht, ob ihr auch in der Küche teilweise feiert, wo ihr so euren Heiligabend begeht. Das sieht ganz bestimmt ganz verschieden in den Weihnachtszimmern so aus. Am Weihnachtsmorgen. Es riecht nach Tanne, ein bisschen nach zu viel Kerzenwachs, nach den Resten von gutem Essen, die noch so in der Luft stehen. Alles ist auf fein gemacht und schick. Aber am Weihnachtsmorgen ist meistens, jedenfalls bei uns und ich hoffe ja bei anderen auch, auch noch so ein Hauch von wunderbarem Chaos zu spüren. Überall liegen irgendwo Geschenke, ein paar Spiele, vielleicht Filme oder Bilder, die man von früher angeguckt hat, Süßigkeiten, ein paar Kekskrümel. Man möchte am liebsten dieses Bild der Freude, diesen schönen Nachklang ein wenig festhalten. Natürlich, ewig kann das nicht so weitergehen. Vielleicht habt ihr gestern Nachmittag schon Besuch gehabt. Aber eine kurze Zeit darf sich die Weihnachtsfreude in all ihrer Unberechenbarkeit und Lebendigkeit auch in unseren Wohnungen ausbreiten. Bis dann einer kommt und den Staubsauger holt. Mit Jesus selbst, mit dem Ursprung und mit dem Grund und mit dem Ziel jeder Weihnachtsfreude ist es anders. Der Rettungswille Gottes hat uns nicht nur sozusagen ab und zu zur Saison zu erfreuen. Die Sendung Jesu Christi, seine Geburt, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung waren geschichtliche Ereignisse. Aber sie sind nicht nur eine Episode der Heilsgeschichte, sondern die Grundlage und der Auftakt einer ganz neuen Geschichte Gottes mit uns. Darum sprechen wir davon, dass dies eigentlich die eigentliche Zeitenwende ist. Ich habe euch ja aus Hesekiel im, ich sage meistens jetzt Ersten Testament, um die Leute nicht zu beleidigen, aber ich komme auch nicht, um dazu sagen, das Alte Testament gilt nicht mehr, sondern es gilt. Im Ersten oder Alten Testament kehrt ein Gedanke über die, im Alten Testament finden wir ja ganz viele Gedanken darüber, wie wohl das mit dem Messias sein wird. Bei Tiefergehend haben wir uns gerade ganz diskursiv interessant darüber unterhalten, wie das zusammenhängt im Alten und im Neuen Testament. Und was für Vorstellungen Menschen über den Messias und sein Erscheinen hatten. Und einer der Gedanken, der bei verschiedenen Propheten immer wieder geäußert wird, fast wie eine Formel, ist, er will bei ihnen, unter ihnen wohnen. Und wohnen heißt ja nicht auf der Durchreise sein, sondern wohnen heißt sich ausbreiten, sich erstmal gemütlich machen, sich einrichten. Und diesen Text aus Hesekiel 37, den würde ich gerne noch einmal ein bisschen genauer mit euch abklopfen. Dazu möchte ich jetzt gerne die PowerPoint haben. Das Erste, also wenn Gott bei uns wohnt, wie Hesekiel es sieht. Nächste Folie bitte. Er spricht, der Hesekiel spricht von einem neuen David. Natürlich war es so, wenn die Zeitgenossen des Hesekiels das Wort David auch nur hörten, dann gingen bei denen sämtliche Lampen an. Das ist vielleicht so, wie ich kann gar keinen Vergleich dazu finden. David war ein Name, der einfach Heil versprach, etwas Wunderbares, eine gute Phase, ein Glanz, der sich verbreitet. Man muss wissen, dass dieser Text, den ich heute vorgelesen habe, in dem Kapitel 37 zusammensteht mit einem Text, den manche von euch vielleicht auch kennen. Der ist so ein bisschen wenn man nicht weiß, was es bedeutet, so als wenn man so eine Gruselgeschichte hört. Hesekiel hat eine Vision, dass Gott ihm ein Totenfeld, also einen Friedhof zeigt. Und er sagt, was siehst du? Und er sagt, ich sehe einzelne Knochen, alles ist irgendwie schon gar nicht mehr beieinander, alles ist ein ungeordnetes, deshalb Totenfeld, wie vielleicht ein Massengrab. Und dann durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes, wachsen sozusagen, das wird dann in allen nicht gerade so appetitlichen Phasen beschrieben, wie aus diesen einzelnen Knochen wieder Menschen wachsen. Und das heißt natürlich ganz stark, dass Hesekiel sagt, Gott bringt das Leben. Gott lässt wieder etwas auferstehen. Für Gott ist die Geschichte nicht vorbei. Und darum schließt sich dieser zweite Teil von dem Kapitel 37 hier ganz organisch an, dass dieser neue David das Neue, das Leben mit sich bringt, die Auferstehung mit sich bringt, zunächst einmal des Volkes Israels, einen Neubeginn mit sich bringt. Nicht der Tod regiert, das Neue der Auferstehung regiert. Dieser neue David bringt ihnen das Leben. Er ist der unmittelbare Ausdruck des Ja's Gottes. Gott verbindet sich mit seinem Volk erneut und das hat Folgen für die ganze Menschheit. Dieser neue, manchmal wird er König genannt, manchmal wird er Fürst genannt, ist anders als alle anderen irdischen Herrscher. Er bringt viele Veränderungen, aber das ist nicht in Form eines Programms. Er operiert nicht sozusagen von außen an irgendwelchen Verhältnissen herum oder oktroyiert von oben ein paar neue Bestimmungen auf, sondern weil er mitten unter seinem Volk lebt, weil er so ein Herrscher ist, der immer mal wieder als Idee auftaucht, dass man sagt, wenn unsere Politiker wüssten, was ein Pfund Butter kostet, dann würden die auch anders regieren. Und so ist der Gedanke. Es ist ein König, der mit uns lebt, der unter uns lebt, der nicht abgehoben ist. Und deshalb greifen die Veränderungen. Deshalb wird plötzlich Recht und Bestimmung und Gebot lebbar. Und wir wissen das ja und wir beziehen es natürlich auf Jesus, dass wir sagen, wie oft hat Jesus gesagt, ihr sollt den Leuten nicht sinnlose Bestimmungen davon auferlegen, wie viel Dill und wie viel Petersilie sie noch als Gesetzeszehnten abrechnen müssen, sondern ihr sollt ihnen sagen, was der Sinn der Gebote ist, dass sie mit Liebe und mit Zuneigung und mit Herzensbewegung ausgefüllt werden muss. Das war Jesus doch wichtig. Und dieser neue David ist der, der die Gebote und die Gesetze Gottes so erklärt, dass sie lebbar sind und sinnvoll werden. Darum kann man die Rechte befolgen. Darum verbreitet das Seligkeit. Darum ist es der Beginn von etwas Neuem. Also, der neue David schafft das Leben wieder. Er kommt von den Totenfeldern und trägt das Leben in sich. Und er schafft einen Platz in Sicherheit. Wir müssen uns vorstellen, der Hesekiel hat diese Exilgeschichte im Hintergrund. Nicht mehr alle sind zu seiner Zeit im Exil, aber etliche. Und diese Unsicherheit, dass aus dem Volk rausgerissen werden, irgendwo anders eingepflanzt werden, das Gefühl zu haben, hier gehören wir überhaupt nicht hin und wir werden ja auch nicht glücklich werden, das steckt dem Hesekiel noch in den Kleidern. Da spricht er zu diesen, denen das immer noch passiert oder denen das immer wieder passiert. Und er sagt, und hier gibt euch Gott einen Platz, einen Ort der Sicherheit, und zwar nicht nur für euch, sondern für Generation für Generation. Und wieder ist es so, dass wir natürlich sagen müssen, die Israeliten haben das erstmal für sich gelesen. Und die heutigen Israeliten lesen das auch so und sagen, Mensch, wir haben hier einen Platz und den geben wir um keinen Zentimeter wieder her. Wir erleben diesen Krieg ja gerade. Aber es ist natürlich auch gemeint, wer mit Gott verbunden ist durch Jesus Christus, hat einen Platz in der Welt, den ihm niemand rauben kann. Wir könnten sozusagen die Welt aus den Angeln heben. Niemand kann uns unseren Platz bei Jesus Christus streitig machen. Er sorgt für das Recht, das hatte ich schon erklärt, warum die Gebote plötzlich lebbar sind, warum es nicht etwas ist, woran man zerbricht, sondern etwas, was man erfüllt. Und dadurch heiligt er das Volk. Es wird ein paar Mal in dem Text gesagt, ich baue ein Heiligtum. Das Heiligtum ist mitten in Israel zu sehen. Und er heiligt es durch seine Gegenwart. Gott ist mitten unter ihnen als Jesus Christus und heiligt sie. Das heißt, in gewisser Weise auch reinigt sie. Aber er ordnet die Dinge so, dass Menschen zu Jesus Christus, zu Gott gehören. Dass das nicht eine Anti-Bewegung auseinander ist, immer ein ewiger Kampf und Krampf, sondern eine Bewegung aufeinander zu. Und dann kommt das Wichtigste, darum ist der Grünton ein wenig anders, er schließt einen Bund des Friedens mit ihnen. Und dann steht, wenn man ganz genau liest, da steht, er schließt einen Bund des Friedens für sie. Das heißt also, eigentlich haben sie, wie soll ich sagen, fast kein Mitspracherecht. Es geht also nicht um Verhandlungen, so nach dem Motto, wie viel gibst du und wie viel gebe ich, sondern er schließt einen, er initiiert einen Bund des Friedens für sie. Er tut etwas für sie, so wie Kinder, denen man helfen muss, wieder irgendwie in Ruhe und wieder aus ihrem Wut und sonst was Anfall rauszukommen, weil sie sich nicht selber helfen können. So ähnlich verhält sich Gott und sagt, ich mache das jetzt mal für euch, damit ihr gesund werdet, damit ihr geheilt werdet, damit ihr Frieden habt in eurem Herzen, denn darum geht es. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus und wir als Christen können das ja nicht anders lesen. Und dieser Christus richtet durch seinen Tod und durch Auferstehung die Erlösung auf. Und das ist der Bund des ewigen Friedens. Mehr kann man nicht schaffen und mehr kann man nicht geben. Und dann kommt dieser andere Satz, worauf ich auch aus bin, das Bleiben. Er bleibt und er macht sich Wohnung und er bleibt unter ihnen. Er bleibt in gewisser Weise greifbar, wenn auch nicht verfügbar. Und dieses Bild, dass er unter ihnen wohnt, wird ein Beispiel für andere Völker. Die anderen, die dachten, ach, Israel, was ist das schon? Plötzlich werden sie ein Beispiel, werden sie ein Bild dafür, wie Beziehungen zwischen Gott und Mensch auch sein könnten. Und zu der Zeit, als Jesus lebte, gab es eine große Bewegung, das wird immer so ein bisschen historisch oft unterschlagen, aber es gab eine große Bewegung von Menschen, die sich unmittelbar für den jüdischen Glauben interessierten. Die gerne im Grunde Juden werden wollten, wenn das mit der Beschneidung und so gewissen anderen Sachen nicht wäre. Und die sehr interessiert waren. Das waren die sogenannten Gottgläubigen. Die wollten gerne diesem Gott näher kommen. Das hat sie beschäftigt, dass da nur einer ist und dass man den nicht missbrauchen kann und dass der eine wirkliche Autorität ist. Und immer wieder gibt es das, dass einerseits das jüdische Volk Abwehr und Aggression und geradezu irrwitzige Geheimlehren und sonst was hervorruft, wo man sich ja auch fragen muss, wo kommt das her? Und andererseits, wenn ihr euch zum Beispiel an die 60er Jahre erinnert, hat sozusagen dieser israelische Staat damals alle betört, alle waren begeistert, ein Sechstagekrieg, in sechs Tagen einen ewigen Konflikt beseitigen, ein Land aufbauen aus dem Nichts. Kibbutz war plötzlich ein schickes Ding, alle sagten, Mensch, das ist doch vielleicht eine Lebensform, die man leben kann. Und noch denken wir ja, dass in Israel noch nicht die Herrschaft des Messias wirklich sichtbar ist. Aber schon jetzt ist in den Anfängen etwas da, was rätselhaft ist, was besonders ist, was anziehend ist, was immer wieder dazu führt, dass Menschen sagen, was ist das mit diesen Menschen da am Toten Meer und in Gaza und in Israel? Gott lebt mitten unter uns. Er wohnt zwischen uns, in uns. Und das verändert uns, das gestaltet uns. Das ist der Ansatz, den er haben will. Dieses Zeichen, was er aufrichtet, ist das Kreuz. Das Kreuz, der Punkt, den wir verehren mit der Grabeskirche, liegt mitten in Jerusalem. Viel zentraler als mitten in dem jüdischen Leben und Land geht es nicht. Das Kreuz ist das Zeichen der Versöhnung, ist das Zeichen, so rätselhaft es da steht, mit dem dieser Friede zwischen Gott und Mensch geschlossen wird. Also eine Menge von Punkten, die man anreißen könnte, wie auf einer riesigen Harfe in diesem Text von Hesekiel, in dieser Schau, die er gehabt hat, 500 Jahre bevor Christus geboren wurde. Aber wenn ich das jetzt sage, danke schön für die Folie, kann jetzt wieder aus. Wenn also doch diese Begriffe da sind, wenn dieser Passus im Alten Testament da ist, und das ist nicht der einzige, sondern es gibt viele solche Hinweise. Was heißt das also für uns, dass Gott bleiben will, dass Jesus Christus sein will bei uns und nicht nur mal vorbeiguckt? Wir werden durch seine Tat geheiligt. Was bedeutet das denn für uns individuell? Jesus will bei uns wohnen keine Episode unseres Lebens sein. Leider begegne ich manchmal Leuten, die sagen, ja, so als ich so 15 oder 17 war, da hatten wir einen großen Jugendkreis, da konnte ich das richtig glauben und später dann nicht mehr. Oder als die Kinder klein waren, da hatten wir da so eine nette Krabbelgruppe und so, das hat mich echt fasziniert und so, das war richtig schön, da hatten wir eine gute Gemeinschaft. Aber wenn die Kinder dann älter werden, dann verliert man so den Kontakt. Die Menschen müssen sich bei mir nicht entschuldigen. Ich bedauere es nur, dass etwas, was angefangen hat, anscheinend zumindest erstmal eine Episode war. Und dass es nicht etwas ist, was durchs Leben tragen konnte und was immer gilt, egal ob wir 18 oder 80 oder 8 oder 38 sind. Jesus will bei uns wohnen. Er will unser lebenslanges Programm sein. Und mit Programm meine ich nicht, dass wir eines noch und noch und noch und was wir alles machen müssen. Sondern das Programm heißt, er will uns gestalten. Er will uns zu einer Persönlichkeit umwandeln, formen, ja, vorandrängen. Aber nicht nur uns als Person, sondern auch uns als Gemeinde, auch uns als Kirche, auch uns in unseren Beziehungen, auch uns im Ort, unserem Dasein im Ort, auch uns in unserem Leben, in der Gesellschaft. Er bleibt, wenn er kommt, wenn man sich auf ihn einlässt. Und durch ihn kann eingelöst werden, was er alles mitbringt. In allererster Weise der Friede, diese Überzeugung, es kann mir nichts geschehen, wenn Jesus Christus mich erlöst und vergeben hat und mich auf neuen Grund gestellt hat. Und es zugleich sagt es auch, das andere Geschenk ist, dass Jesus Gerechtigkeit mitbringt. Dass er sagt, es lohnt sich, dass ihr euch einsetzt. Es lohnt sich, dass ihr kleine Dinge tut, die für etwas Großes stehen. Es lohnt sich, das Recht des Schwächeren hochzuhalten. Es lohnt sich, zu glauben, dass faire Kompromisse etwas voranbringen. Ich weiß nicht, wer gestern von euch die Ansprache vom Bundespräsidenten gehört hat. Wir haben sie, weil wir eigentlich Nachrichten hören wollten, gleich zweimal gehört. Man kann das ja davon halten, was man will. Aber was ich gut fand, war, dass er gesagt hat, Leute, zieht euch nicht zurück in eure Hoffnungslosigkeit. Zieht euch nicht die Decke über den Kopf und sagt, will ich eigentlich gar nicht mehr alles wissen. Und ich muss ehrlich zugehen, damit hat er mich ein bisschen erwischt. Es ist so einfach zu sagen, was sollen wir denn noch kosmisch zu irgendwelchen Sachen in Israel, in der Ukraine und wer weiß wo noch überall sagen? Was sollen wir denn drehen an diesen schrecklichen Umweltsachen? Wir fühlen uns machtlos, ist doch so. Aber wenn es irgendeinen gibt, der seriös was ändern könnte, sind es doch wir Christen. Da ist es Albrecht Goes, der gesagt hat, allein den Betern kann es noch gelingen. Weiß ich nicht. Ich bin dafür, auch mit Menschen zusammen zu arbeiten, die diese Überzeugungen vielleicht nicht teilen können oder noch nicht teilen können. Auf jeden Fall. Aber seriös zu sagen, Gott, ich kann objektiv wenig Hoffnung haben. Aber subjektiv auf dich bezogen bist du der einzige Grund, dass ich überhaupt noch Hoffnung habe. Und ich will mich nicht zurückziehen. Ich will die Geschenke, die du mitbringst, weil du in meiner Wirklichkeit bist und in meinem Leben bist, die will ich eintauschen. Ich will was daraus machen. Ich will etwas daraus entwickeln. Und dann muss das nicht krampfig sein und mit frommen Verrenkungen, sondern es geschieht in seiner und durch seiner Gegenwart. Weil dieser Friedensbund gilt und weil seine Heiligkeit da ist, darum kann er uns wandeln in reife Menschen, in reife Gemeinden und auf Ewigkeit betrachtet auch die Welt verändern. Gottes Liebe hat keinen Wackelkontakt. Sie ist ein Strom der Gnade, der stetig steht. Sie ist ein Strom der Zuwendung und des Erbarmens. Er geht nicht wieder weg, wenn es schwierig wird, wenn wir entnerven, wenn alles aussichtslos zu sein scheint. Er bleibt unter uns, über uns und mit uns. Er ereignet sich in seinem Frieden, der in unserem Herzen aufstehen kann. Und er ist unser Trost mitten in unserem Leben. Amen.